von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Meilen und Zeilen ist dreistellig. Und damit herzlich willkommen zur 100. Folge. Wir haben mehr als 70 Stunden Podcast produziert, Hunderttausende von HörerInnen gehabt. Wir hatten ziemlich bekannte Stars in unserer Show, völlig unbekannte Typen, krasse Abenteurer und Menschen, die über Abenteuer schreiben, aber selbst keine Abenteuer machen können. Deshalb möchte ich in dieser Jubiläumsausgabe ein paar unserer Gäste herausheben, weil sie mir ans Herz gewachsen sind, weil mich ihre Themen begeistern, weil mich ihre Geschichten bewegt haben oder ganz einfach, weil sie es verdient haben. Wie zum Beispiel Ulrike Fach-Viert. Sie hat das Buch Abenteuer Heimat geschrieben und 10 ganz unterschiedliche Abenteurer und Abenteurerinnen interviewt und ihre Geschichten aufgeschrieben. Die Idee zu diesem Buch, das muss ich hier kurz angeberischerweise sagen, hatte ich. Und Ulrike hat diese Idee perfekt umgesetzt und ein Buch rausgebracht, das das schwierige Thema Heimat klasse beleuchtet und uns alle weiterbringt, weil wir alle unsere persönliche Heimat haben, diesen Begriff aber schwer greifen können. Ulrike selbst wird nie wieder ein großes Abenteuer draußen in der Welt bestreiten. Ulrike hat nämlich MS. Ihre Abenteuer finden seit Jahren vor allem in ihrem Kopf statt. Aber hört selbst.
Das sind natürlich auch Leute, die auch anstrengend sein können, völlig klar.
Ja.
Aber das sind halt eben diese besonderen Menschen, die uns irgendwie alle immer weiterbringen, weil die sich selbst weiterbringen. Und das finde ich so toll. Und da ist zum Beispiel Stefan Globatz dabei. Der Typ ist ja auch richtig bekannt. Ja, den kennt man ja in der Szene.
Ja.
Wie war das Gespräch mit ihm zum Beispiel?
Das fand ich, das war so nachhaltig. Es war erstmal ein super intensives Gespräch, aber wir sind auch dann sehr schnell, es war mein erstes Gespräch, muss ich noch dazu sagen, und wir sind sehr schnell ins Private gerutscht, und da wurden Dinge besprochen, die haben ein Stück weit sogar mein Leben verändert. Das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber ist so, weil, der hat mir ganz tolle Inspiration gegeben.
Das musst du uns beschreiben.
Ja, ich bin an MS erkrankt und ich wollte sogar eigentlich erstmal ein Vorwort darüber machen, dann habe ich es aber gelassen. Ah, okay. Aber weil dieses Thema für mich natürlich immer ein bisschen aufblitzte, weil früher bin ich auch Ski gefahren wie eine Verrückte und bin gewandert und gekraxelt. War zwar nicht besonders abenteuerlich dabei, aber zumindest in Bewegung. Und ich bin jetzt halt, das habe ich verloren. Ich habe meine Bewegung sehr stark verloren und Stefan hat zu mir gesagt, ey, dann nimm dir doch einen Rollator. Und ich war halt immer zu eitel und habe das nicht gemacht, so, ne? Und durch dieses Gespräch sind bei mir einfach Türen geöffnet worden, für die ich sehr dankbar bin.
Und du benutzt jetzt einen Rollator?
Ja, tatsächlich. Und immer wenn habe dadurch Freiheit und Bewegung gewonnen und bin jeden Tag Stefan dankbar, weil der hat gesagt, er setzt sich jetzt heute auch, obwohl er so ein monströser Sportler und Abenteurer ist, auf dem, wie heißen diese Fahrräder mit dem Motor?
E-Bike.
Ja. Und sagt, es ist ihm sowas von egal, was die Nachbarn denken, nach dem Motto, oh, der Glubatsch kann es auch nicht mehr so richtig. Das heißt so nett, ne? Alter, er geht da drauf und fertig und das ist ein gutes Training. Und solche Sachen fand ich so beeindruckend in diesen Gesprächen, dass sie mir eben, wie gesagt, anhaltend Inspiration gegeben haben.
Ja. Wie besonders, also ich wusste nichts von deiner Krankheit, wie besonders, dass gerade du dann dieses Thema kriegst von Leuten, die so extreme Sachen machen und das ist aber auch, die 4 Geschichten von dir sind ja so toll geschrieben. Und das zeichnet dann wahrscheinlich die gute Redakteurin aus, dass die es schafft, sich in Welten zu versetzen, die sie im Moment nicht nachleben kann.
Das ist nett. Schön zu hören, ja. Ja. Also ich war am Anfang auch etwas irritiert und habe so überlegt, kann ich das leisten? Ich habe auch immer so ein Problem, wenn zum Beispiel Frauen über Kinder und Kindererziehung schreiben, die selber gar keine Mütter sind und so. Aber das ist natürlich Quatsch. Man kann sich natürlich in die Dinge reindenken und vor allem reinfühlen. Und ich glaube, das ist auch wieder das Besondere an dem Buch und an den Menschen, die diese Geschichten geschrieben und die Erfahrung gemacht haben, dass sie so intensiv sind. Also auch die Menschen so intensiv. Und dadurch kriegt man im Kopf echt Bilder frei, die man vorher vielleicht nicht hatte.
Mhm. Dein Leben ist vermutlich auch sehr intensiv, auf eine ganz eigene Art.
Auf jeden Fall ist es auch recht besonders, ja, und gute Ideen braucht man permanent. Also abenteuerlich ist es schon auch, das stimmt, um klarzukommen, ja.
Mhm. Wie lange hast du MS?
Die Diagnose kam spät, aber die ersten Stürze, also ich bin sehr gern gelaufen, die waren 2009.
Okay.
Also und ich bin mindestens lang krank, ja.
Mhm. Gibt es da immerhin eine Hoffnung noch am Horizont irgendwo, dass sich das mit MS wieder verbessert? Also, dass man irgendwas findet, was diese Krankheit zumindest stoppt?
Also bei meiner Verlaufsform am schwierigsten, weil ich habe die seltene, die primär chronische, da wissen die meines Erachtens noch gar nicht, was das eigentlich überhaupt soll, was das, was dahinter steckt. Die Forschung generell ist ordentlich im Gange, wie ich immer höre. Ich bin befreundet mit einem Neurologen und der setzt mich immer so in Kenntnis. Und ich hoffe sehr, dass es für die Generation meiner Kinder vielleicht wirklich schon was gefunden wurde. Auf jeden Fall sind die sehr dabei. Das ist auf jeden Fall.
Kennst du den Film Living Proof?
Nee.
Google das mal. Auch für euch da draußen, das ist ein Film über einen MS-kranken Amerikaner.
Ja.
Der, es gibt natürlich so viele Formen von MS, deshalb haut das auch nicht für jeden hin, aber der schafft das wirklich durch einen sehr, sehr extrem gesunden Lebensstil, seine Krankheit in den Griff zu bekommen.
Oh lala.
Ja. Also,
sag nochmal den Titel.
Living Proof, also lebender Beweis auf Englisch.
Gut, danke.
Als nächstes gehen wir ins Wasser. Ich hatte im Mai 22 Apnoe-TaucherInnen interviewt und hatte damit ein Thema bei Meilen und Zeilen, was mich selbst total fasziniert, weil ich mein ganzes Leben immer wieder im Meer freitauchen war und nichts mehr liebe, als so tief wie möglich im Meer zu treiben und so zu tun, als wäre ich ein Fisch. In der Folge sprach ich mit der Weltrekordhalterin im Freitauchen, Jennifer Wendland, Weltmeisterin ist sie übrigens auch, und dem Unterwasserfotografen Timo Dersch über ihr gemeinsames Buch Apnoe tauchen und ihre Liebe zum Freitauchen.
Wie seid ihr zu diesem Sport gekommen? Also seid ihr so ähnliche Menschen wie ich, die gerne im Wasser sind und gerne unter Wasser sind, einfach vor sich hintauchen und seid dann mehr oder weniger zufällig in diese Freitauchkultur eingetaucht? Oder wie kam es bei euch, Jenny? Wie hat das bei dir angefangen?
Also bei mir kam es ganz klar schon über die Liebe zum Wasser. Die war schon immer da in den unterschiedlichsten Sportarten. Von Schwimmen über Surfen bis Unterwasser-Rugby war alles dabei.
Wow.
Aber es hat sich halt dann irgendwann tatsächlich das, ja, irgendwie Talent fürs Freitauchen auch herausgestellt oder eher so diese Fähigkeit, mich extrem im Wasser auch zu entspannen. Und das macht halt einen guten Freitaucher am Ende aus. Mhm. Ja, und so bin ich dann erst so ein bisschen in das Wettkampfgeschehen rein, erst im Pool und dann so in der Tiefe. Dann habe ich meine ersten deutschen Rekorde gemacht, dann einen Weltrekord gemacht, dann Weltmeisterin geworden. Das hat sich so von Jahr zu Jahr einfach gesteigert. Da wächst man halt so rein. Ich glaube, wenn man einmal in dieser Kultur drin ist, dann kommt man auch ganz schwer wieder raus.
Hättest du je gedacht, als du jünger warst, also noch jünger, dass du irgendwann mal Weltmeisterin wirst? Ich meine, das ist ja unfassbar, Weltmeisterin zu sein.
Nein, also das hätte ich nie gedacht. Auch als ich so meinen Anfängerkurs gemacht habe, da waren 20 Meter Tiefe für mich undenkbar. Und das, was ich jetzt mache, ja, eigentlich außerhalb dessen, was Menschen möglich ist. Aber das ist halt das Schöne am Freitauchen. Das ist halt so eine Lernreise, auf der man einfach auch entdecken kann, wie man sich persönlich weiterentwickelt. Nicht nur ja, von den körperlichen Fähigkeiten, sondern auch von den mentalen Fähigkeiten, die eben fürs Freitauchen total relevant sind. Und irgendwann kann man sich halt dann die 100 Meter vorstellen und dann findet man auch, wenn man genug Zeit investieren kann und genug Geld investieren kann, irgendwie einen Weg dorthin.
Bei mir war es so, ich habe halt mein Leben am und im Meer verbracht und auf dem Meer und ich habe es immer so geliebt, also gerade auf dem offenen Meer und das ist etwas, was wahrscheinlich ungewöhnlich ist, wo du auch keinen Boden siehst und da reinzutauchen und auch tief zu tauchen, das gibt mir einen Thrill, den kann ich fast nicht beschreiben, weil da ist eine Angst dabei vor der Tiefe, fast wie eine Höhenangst. Und gleichzeitig ist es ein unfassbares Gefühl, draußen zu tauchen, wo eben nichts ist. Und ich habe es immer total geliebt, dass ich das in Badehose gemacht habe. Ja, ich hatte nichts dabei, nichts. Also ich hatte natürlich Leute an Bord oder so. Also und dennoch, nach eurem Buch würde ich sagen, ja, vielleicht war das auch nicht ganz ungefährlich, was ich immer so gemacht habe, aber für mich war das Wichtigste, ich habe das in Badehose ohne alles gemacht. Und das habe ich am Freitauchen immer so geliebt. Jetzt lese ich euer Buch und sehe diese ganzen technischen Errungenschaften. Also, du kannst dir natürlich einen Tauchcomputer mitnehmen. Super Masken, super Schnorchel, ganz tolle Neos natürlich. Wie technisch muss man denn eigentlich sein? Oder ist das in Badehose immer noch das Beste, Jenny?
Ich würde zumindest einen Badeanzug bevorzugen, nicht in die Hose. Aber tatsächlich finde ich auch den Neoprenanzug gar nicht so verkehrt. Also in Deutschland, in deutschen Seen kommt man nicht drum herum, weil es einfach sonst viel zu kalt. Da ist das Tauchvergnügen dann sehr, sehr kurz. Und auch im offenen Meer, für so weniger tiefe Tauchgänge ist das auch völlig okay, das mal im Badeanzug zu machen. Nur wir liegen ja sehr lange vor unseren Tauchgängen auch relativ unbewegt im Wasser und da kühlt man auch extrem schnell aus. Und deshalb ist so ein Anzug selbst bei 27 Grad Wassertemperatur eigentlich auch noch sehr wichtig. Man darf auch nicht vergessen, in der Kälte, in der Tiefe wird es kälter.
Klar.
Und es gibt da draußen auch Quallen und ähnliches Getier. Und gerade vor Quallen sich zu schützen, das ist schon extrem relevant. Also letztes Jahr bei der WM auf Zypern, da war so eine relativ dicke Quallenschicht zwischen so 70 und 90 Meter. Das hätte ich ungern ohne Anzug gemacht, um ehrlich zu sein.
Ja, aber dein Gesicht ist ja nicht geschützt. Also schon zum Teil durch die Brille natürlich, aber also man kriegt es dann an die Wange oder an den Mund, kann man ja da trotzdem die Qualle kriegen, ne?
Wenn man Pech hat, passiert das. Also ich meine, der Großteil ist zum Glück geschützt, aber es passiert auch durchaus, dass man mal ja so einen Tentakel ins Gesicht bekommt. Mhm.
Ihr sprecht alle drei immer wieder von Entspannung und das ist irgendwie so ein ganz wichtiger Punkt. Ihr habt auch ein Kapitel Freitauchen und Yoga. Also ich kenne es natürlich auch von mir, dass man quasi diesen Reflex einzuatmen durch Entspannung hinauszögern kann. Seid ihr alle drei auch Meditationsmenschen? Also meditiert ihr auch jenseits des Tauchvorgangs oder wie lebt ihr das? Wie läuft das bei dir, Timo? Wie entspannst du dich?
Ja, ich bin jetzt auch nicht der esoterische Meditationsmensch, aber das Spannende an unserem Sport ist eben schon, dass die Meditation die essentielle Rolle spielt. Also man muss lernen, auf einen genauen Punkt hin entspannen zu können, sonst kommt man nicht ans Ziel in diesem Sport, sonst kann man sich nicht verbessern. Und das finde ich eigentlich sehr herausragend, weil es wenige Sportarten oder außerdem eigentlich keine Sportler, die ich kenne, gibt, wo man das als essentielles Werkzeug benötigt und nicht mit der Brechstange zum Ziel kommt. So. Und ja, also wie mache ich das? Ich versuche dann eben auch zu mir selbst zu finden, negative Gedanken auszublenden, meine Muskulatur zu entspannen, also auch versuchen, meinen Körper wahrzunehmen.
Wir springen endlich in ein Segelboot und zwar in das 6,50 Meter kurze Bötchen von Melvin Fink. Der legte bei der Mini Transat 2021 ein unglaubliches Debüt hin mit 19 Jahren. Ihm gelang, was noch kein deutscher Segler vor ihm schaffte. In 10 Tagen, 35 Minuten und 37 Sekunden holte Melvin den ersten deutschen Etappensieg bei der legendären Segelregatta. Nach einer dringenden Sturmwarnung steuerten die meisten Skipper ihr Boot in den sicheren Hafen. Melvin segelte weiter und allen davon. Über Nacht machte sich der bis dahin weitgehend unbekannte Jungskipper so einen Namen in der internationalen Segelwelt. Ein Jahr später verlässt Melvin das Glück und es passiert das Unfassbare.
Es sind auch eine Menge Träume untergegangen, erzähl mal.
Nachdem ich quasi das erste Rennen abgeschlossen hatte über den Atlantik, habe ich mir ein neues Ziel gesetzt, um das Ganze nochmal zu machen. Diesmal nochmal professioneller aufzuziehen und von Anfang an alles zu geben. Und dessen habe ich ein neues Schiff gebaut nach meinem Rennen letztes Jahr oder bauen lassen. Und das habe ich dann direkt jetzt im April bei der ersten Überführung nach Mallorca verloren. Aufgrund eines Mastbruchs mussten wir mitten in der Nacht gerettet werden. Und danach ist das Boot vor Mallorca auf die Steine gelaufen und ja, hat einen Totalschaden erlitten.
Wie kam es dazu? Also wieso verliert man einen Mast? Was war los?
Ja, der genaue Grund ist nicht ganz klar, aber es gibt eine sehr, sehr, ja, sehr wahrscheinliche Vermutung, würde ich es jetzt mal nennen. Wir waren, wie gesagt, auf der Überführung, sind nachts abends losgesegelt in Barcelona, wollten am nächsten Morgen in Palma ankommen, auf Mallorca, und es war eine Nacht mit 30 bis 35 Knoten Wind von hinten.
Geht ja eigentlich noch, ne?
Ja, absolut. Gerade wenn man vergleicht, was wir mit der Mini-Transat an Wind hatten zwischendurch.
Ja, 50 Knoten.
Deswegen, ja, 50 Knoten von vorne. Mhm. Und so habe ich gedacht, ja, chillig. Das ist dann jetzt mal ein erster Härtetest. Wenn jetzt nicht mehr, was jetzt kaputt geht, würde dann in der ersten Regatta kaputt gehen. Also soll es lieber jetzt kaputt gehen. Mhm. Und dann sind wir darüber gefahren, ich mit einem Kumpel zusammen, um für die Regatta. Tag davor hatten wir noch in Barcelona den Sicherheitscheck, wo unser gesamtes Equipment kontrolliert wurde. Und dann hatten wir eine ganz schnelle Reise. Die ersten 70 Meilen gingen super schnell um. Sieben Stunden hat es nur gedauert. Und dann hat 30 Meilen vor Mallorca, haben wir den Mast verloren.
Achterstark gebrochen oder?
Genau, also es gab die Vermutung Backstagen oder Vorstark. Und jetzt am Ende ist es am wahrscheinlichsten, dass eine Saling gebrochen ist. Einfach aufgrund von, nicht mal ein Materialfehler, sondern einfach, weil es unterdimensioniert gebaut wird vom Mastenhersteller. Es sind immer noch die gleichen Masten wie auf meinem Vorgängerboot drauf, es sind Einheitsmasten. Aber die Rümpfe haben deutlich mehr Power, sie haben mehr aufrichtendes Moment und dadurch ist mehr Power im Rig und das ist jetzt zum dritten Mal passiert, dass eine Saling gebrochen ist.
Wir erklären mal kurz für alle, die nicht wissen, was eine Saling ist. Das sind diese Querstreben am Mast, die also nach Backbord und Steuerbord rauslaufen. Wahrscheinlich hattest du nur eine Saling auf dem Boot, ne? Also zwei. Links und rechts natürlich. Aber
genau, und die vier tatsächlich.
Ach, vier.
Die Untersaling ist gebrochen, also die drückt die Verstärkung raus und dann die quasi die Kabel, die den Mast festhalten. Ja, ja. Und das, wenn da der Druck fehlt, dann bricht der Mast. Und das ist jetzt der Gutachter und ich sind auf diese Lösung gekommen, wenn man es so nennen mag.
Und als der Mast gefallen ist, hat er das Boot so beschädigt, dass es dann, also dass ihr gar nicht mehr weiter auf dem Boot hättet bleiben können, oder wie war das?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe es noch relativ schnell geschafft, den Mast zu befreien. Nach so einer halben Stunde ist es ein Riesenkraftakt, weil wir auf den kleinen Rennbooten natürlich nicht irgendwie eine Akkuflex oder sonst was haben, sondern nur so kleine Mini-Bolzenschneider. Hat alles funktioniert mit viel Kraft und mit weiß ich nicht, ob ich es Angst nennen würde, aber mit der richtigen Motivation funktioniert das. Und ja, mein Co-Skipper lag unter Deck und das Boot war komplett heil, es war auch wirklich so der Safe Space, aber war unter Deck völlig war total seekrank und ging es gar nicht gut. Und ich habe halt quasi die komplette Kommunikation gemacht, das Boot befreit und nachdem der Mast frei war, war das Boot einfach nur noch ein wild gewordener Korken im Meer. Wir hatten so zwei bis drei Meter Welle, genau, kann ich das nicht so richtig sagen. Ich finde das immer schwierig. Und dann hatten wir die Kommunikation. Das
kommt einem vor wie 10 Meter Welle, ne?
Ja, gerade auf dem kleinen Boot, was dann senkrecht auf und ab tanzt. Und hatten wir permanent Kommunikation mit dem Rescue Center in Palma, die uns eigentlich schon ab dem ersten Moment einen Hubschrauber schicken wollten. Ein Boot, also ein Schlepp war nicht möglich bei dem Wetter bei Nacht, das wäre zu gefährlich gewesen. Und den haben wir immer abgelehnt, den Helikopter, und dann irgendwann beim dritten Anruf von denen haben sie quasi nicht mehr gefragt, sondern haben uns einfach den Hubschrauber rausgeschickt. Und mein Co-Skipper wollte sich unbedingt abbergen lassen. Ich hab noch versucht zu sagen, okay, lass uns das hier so, wir können an der Insel vorbeisegeln, wenn wir uns schaffen, einen Notrig zu bauen. Aber dem ging es so schlecht, dass wir gesagt haben, okay, das geht so nicht, wir müssen hier runter. Also ich hätte alleine da bleiben können, aber das wäre ja sehr, sehr unvernünftig gewesen. Und so haben wir dann gesagt, das Boot ist jetzt nicht so wichtig wie die Gesundheit. Und
Aber das Boot hat es ja dann bis nach Mallorca geschafft, ne? Das ist immer das Ding. Boot ist eigentlich das Sicherste, was es gibt auf dem Wasser.
Definitiv, definitiv. Aber für meinen Co-Skipper war klar, dass er runter will. Das war für ihn, ich konnte ihm da auch nicht irgendwie überreden oder sonst was.
Wie ist euer Verhältnis jetzt?
Sehr gut, immer noch. Okay. Wir waren gerade letztes Wochenende wieder segeln. Also es war top, es gab keinen Streit, es war ruhig, also es ist auch der ist 44, ist ein Chirurg aus der Nähe von hier. Also der kann auch mit Stresssituationen umgehen, aber es war für ihn einfach zu viel in dem Moment, gerade mit der Seekrankheit. Ja. Und dann gab es keine andere Option leider.
Es sind so viele von diesen 100 Podcasts hängen geblieben. Deshalb wird diese Folge auch länger als sonst, aber es ging nicht anders. Ich konnte nicht anders sortieren. Es fiel mir wahnsinnig schwer, wen nehme ich rein, wen raus. Und einer ist hängen geblieben und das ist Ulle. Ulle ist für mich unvergesslich. Jan Ulrich, Spitzname Ulle, einziger deutscher Tour de France-Sieger aller Zeiten. Sebastian Moll, der Journalist, berichtete 10 Jahre von der Tour de France und arbeitete an Jan Ulrichs Seite. 25 Jahre nach dem legendären Tour de France-Sieg von Jan Ulrich versucht Sebastian Moll, die Geschehnisse neu einzuordnen.
Wenn wir an deutsche Sporthelden, wobei ich das Wort Helden in Anführungsstrichen sage, wenn wir an die denken, dann denken wir an Boris Becker, Michael Schumacher. Wir denken natürlich auch an Jan Ulrich. Und jetzt sieht man eben, Becker ist im Knast. Michael Schumacher hatte einen schrecklichen Unfall. Das heißt, sein Weiterentwickeln kann man leider nicht mehr betrachten. Ulrich gilt auch als gescheiterter, unvollendeter Held, wie du schreibst. Wie kommt das? Was lastet auf den Schultern dieser Helden, die wir uns so in der Öffentlichkeit zurechtstricken?
Ja, ich glaube, Boris Becker ist ja ein gutes Beispiel, was in manchen Dingen auch analog ist zu Jan Ulrich. Dass, wenn man mal in dieser Heldenrolle drin war, in dieser Superstar-Rolle, die Öffentlichkeit dann in Deutschland und auch anderswo aus einem macht, ist es ganz schwierig, sozusagen. Erstens ist es schwierig, damit umzugehen, wenn man mal drinsteckt. Ich glaube, das hat Jan Ulrich große Probleme gemacht. Da war er extrem damit überfordert. Und dann ist es natürlich noch schwieriger, sozusagen damit umzugehen, wenn es dann irgendwann mal vorbei ist oder gar ins Gegenteil umschlägt, was ja bei Boris Becker zum Teil auch der Fall ist. Also diese Heldenrolle, in die unsere Sportstars gedrängt werden, ist eine sehr problematische Rolle und sehr schwer auszufüllen und das bereitet eben den Betroffenen eigentlich fast immer arge Probleme.
Ja. Für mich jetzt als Sportfan und auch als ehemaliger Sportjournalist ist es total schwierig, weiterhin der Tour de France zu folgen. Also ich war auch ein großer Fan und ich kannte mich in allem aus und wusste, wer welches Ritzel fährt und so weiter. Und dann kam dieser Skandal und es wurde mehr und mehr und ich gucke die Tour de France tatsächlich überhaupt nicht mehr. Und ich glaube, es geht vielen so. Wie geht es dir damit, der diesen Zirkus ja 10 Jahre als Journalist begleitet hat? Wie und wo guckst du heute die Tour de France und welche Gefühle hast du dabei?
Ja, ich gucke die Tour de France ehrlich gesagt immer noch gerne und auch andere Radrennen. Andererseits hat man natürlich mit dem ganzen Wissen, was man davon hat, wie der Radsport funktioniert, also sozusagen wie dieses Produkt, wie dieses Unterhaltungsprodukt entsteht, hat man natürlich eine gehörige Distanz dazu. Also so diese ganz vorbehaltlose Euphorie, die bringt man dafür nicht mehr auf. Es ist immer noch ein tolles Spektakel, es ist immer noch toll anzuschauen, wie die sich diese Kämpfe liefern und wie die Pässe hochfahren und so weiter und so fort. Aber natürlich gibt es dann immer die Vorbehalte dessen, dass das eben eine Show ist, die und die Art und Weise, wie diese Show entsteht, in vielerlei Hinsicht problematisch ist. Aber ich muss sagen, das geht mir nicht nur mit dem Radsport so, das geht einem natürlich mit dem Hochleistungssport eigentlich in allen Kategorien, in allen Sparten so. Das geht einem mit der Olympiade genauso und mit dem Fußball geht einem das auch so eigentlich.
Ja, also Olympische Spiele gucke ich auch nicht mehr. Ich bleibe allerdings als ehemaliger Fußballer natürlich Fußballfan. Da kann ich mich nicht gegen wehren und frage mich, wieso gibt es da keine Dopingskandale? Das kann nicht sein bei den Milliarden, die da fließen, oder?
Ja, ich meine, ich habe mich nicht eingehend genug mit dem Fußball beschäftigt, dass ich da jetzt mit dem Finger auf irgendwas Konkretes zeigen sollte. Aber es wäre natürlich ausgesprochen unwahrscheinlich, wenn da überhaupt nicht ausgerechnet in diesem Sport nicht gedopt wird. Man weiß ja, dass gerade in der Champions League und auch auf der Nationalmannschaftsebene das Spiel immer athletischer und immer schneller geworden ist und dass es durchaus darauf ankommt, dass die in der Nachspielzeit noch rennen können. Und wenn ausgerechnet da nicht manipuliert würde, dann wäre das schon sozusagen ein großes Wunder. Und dann ist es natürlich so, da muss man auch nur 2 und 2 zusammenzählen, dass eben die Fußballorganisationen, die kommerziellen und die nicht kommerziellen, natürlich extrem viel Macht und Einfluss haben und kein Interesse daran haben, dass da viele Skandale entstehen.
Genau. Wenn man, um auf dein Buch zurückzukommen, also wenn man Ulle liest, dein Buch, dann wächst einem der Kerl, dieser Jan Ullrich, wieder total ans Herz. Das ist dann so eine Mischung aus Mitleid und Mitgefühl und auch Bewunderung, was er alles geschafft hat. Also ich meine, mit was für einer Maschine der Kerl geboren ist als Körper. Ja, was für eine Wattmaschine der war. Das war ja unfassbar, was der treten konnte. Hast du dieses Buch geschrieben, um mehr Verständnis für ihn zu erschaffen oder um zu zeigen, wie krank unser Sportsystem und vielleicht auch das gesellschaftliche System ist? Oder war es dir einfach ein Bedürfnis, vielleicht sogar ein kleines Vermächtnis nochmal oder eine Art Denkmal für Jan Ullrich zu setzen?
Ja, also ich glaube nicht ein Denkmal für Jan Ullrich zu setzen, aber ich glaube, was mir wichtig war, also sozusagen mein ursprüngliches Anliegen war, mich mit dieser ganzen Problematik zu beschäftigen, wie Sportstars den Übergang in das Leben danach schaffen. Und Jan Ullrich ist natürlich ein Musterbeispiel für einen, der wahrscheinlich bis heute noch nicht richtig in irgendeinem Leben danach angekommen ist, obwohl seine Karriere jetzt schon über 15 Jahre zurückliegt. Aber mir war es vor allen Dingen auch wichtig, diese Geschichten ein bisschen aus Athletensicht zu erzählen und nicht so aus der Distanz und mit dem Zeigefinger. Und insofern schon auch Verständnis für die Lage des Athleten oder der Athleten zu wecken, weil ich meine, gerade wenn man diese Doping-Problematik nimmt, ist es immer sozusagen einfach, mit dem Finger auf die Sportler zu zeigen. Und ich finde es schwierig, weil die Sportler ja letztlich die schwächsten Räder in dieser ganzen Maschinerie sind. Und wenn man sich in die versetzt und in die sozusagen Situationen, in die sie geraten und die Entscheidungen, die sie treffen müssen, dann muss man sagen, da müsste man selber ja extrem moralisch gefestigt sein, um da in Anführungsstrichen das Richtige zu machen. Und sie sind halt immer so die offensichtlichsten und die einfachsten Büßer oder Sünder. Sie sind die, die in der Öffentlichkeit stehen. Aber letztlich muss man ja, wenn man dieses Problem Doping anschaut, muss man ja das ganze System anschauen. Und in diesem System sind die Athleten nach meinem Dafürhalten wirklich die schwächsten Glieder in der Kette und letztlich am Ende dann die Dummen. Ne?
Neben den großen Helden gibt es so viele kleine. Eine Heldin für mich ist Tanja Schönborn. Tanja ist Lauftrainerin, Ultraläuferin und Deutschlands beste Newcomerin im Wüstenlauf. Und das Besondere an Tanja, sie hat erst 2016 mit dem Laufen begonnen. Vorher war Tanja nämlich unsportlich, unglücklich und mehrgewichtig.
Du bist für so viele so ein riesiges Vorbild. Und wenn du selber jetzt zurückblickst auf dein Leben vor ein paar Jahren, kommt dir dein jetziges Leben wie ein Traum vor?
Das geht runter wie Öl.
Gern geschehen.
Schöner Start für einen Podcast. Ob mir mein jetziges Leben wie ein Traum vorkommt? Nee, eigentlich nicht.
Kommt dir dein altes Leben wie ein Traum vor?
Nee, auch nicht. Das war halt so. Ich glaube, alles hat im Leben so seine Zeit und das war für die Zeit auch okay. Und ich möchte meine Vergangenheit auch gar nicht missen. Also ich hatte ja auch sehr, sehr schöne Zeiten. Allerdings habe ich das Gefühl, dass ich jetzt so ein bisschen, wie soll ich es ausdrücken, eher erwacht bin. Ja, ich bin viel mehr bei mir und wie früher. Mag zum einen am Alter liegen, kann aber auch durchaus durch meinen Wandel sein und durch den Sport mittlerweile, ja.
Ja, nun bist du gerade mal 40.
Nein,
so alt
40.
Bist du noch nicht, um altersweise zu sein. Aber klar, es hat sich was geändert. Ja, und du hast damals 83,4 Kilogramm gewogen, schreibst du in deinem Buch. Gucktest an dir runter und hast dich so wahnsinnig unwohl gefühlt und wahrscheinlich auch geschämt. Und dann hat irgendwas Klick gemacht.
Also es war Weihnachten 2015 oder nach Weihnachten. Ich habe mich auf die Waage gestellt und habe dann runtergeschaut und dachte so, Moment, ich kann gar nicht auf die Waage schauen. Ich musste mich weiter nach vorne lehnen, um dann zu sehen, 83,4 Kilo. Und das war ein ganz schrecklicher Moment, weil ich mich so unwohl gefühlt habe. Ich wollte das nie. Also ich muss dazu sagen, mein Papa ist schwer übergewichtig. Und ich wollte halt nie dick sein. Also wer möchte das? Und ich hatte noch mehr so Momente, wie ich im Auto gesessen bin und mich angeschnallt habe und wirklich so einen kleinen Ranzen vor mir hatte. Ne? Mhm. Und das war einfach unangenehm. Und Weihnachten ist es ja so, dass man halt schon mehr isst und mehr trinkt, ne? Übermäßig viel, wie vielleicht sonst. Klar. Aber in dem Moment hatte ich wirklich das Gefühl, was ist denn jetzt passiert? Bin ich jetzt in 3 Tagen so fett geworden? Warum hast du das nicht mitbekommen? Ne? Also es war wirklich wie so ein Aha-Moment. Da habe ich gesagt, nee, das geht so nicht. Und habe dann überlegt, was kann ich tun, um da rauszukommen? Und meine erste Idee war, okay, bist ja früher gerne gelaufen. Also ich habe als Jugendliche Leichtathletik gemacht, war da allerdings Sprinterin. Mit, wie alt war ich da, 10, 11, so in dem Alter. Und dann fand ich Jungs wieder interessanter und dann habe ich das mit dem Sport sein gelassen.
Obwohl du ja so schnell warst, dass du nicht mehr mit den Mädchen gelaufen bist, sondern dein Trainer dich in die Jungsgruppe gesteckt hat.
Ja, das stimmt. Ja, ich war schon ganz gut früher, aber gut. Da ist die Liebe dann halt woanders hingefallen. Und dann habe ich überlegt, okay, jetzt ziehe ich einfach mal Schuhe an und gehe laufen. Habe aber gewartet, bis die Dämmerung einsetzte, weil ich wollte natürlich nicht, dass die Nachbarn mich sehen. Die kannten mich ja nur als essende und vor allen Dingen partymachende, trinkende Nachbarin. Und irgendwie mal war mir das unangenehm, in Laufschuhen rauszugehen. Ja, es ist total irre. Es ist total irre, aber gut. So war das halt damals. Und dann bin ich raus und bin 3 Kilometer gelaufen. Also gelaufen, gegangen. Und es war ganz schrecklich, weil es tat alles weh. Es war wirklich der Horror. Und als ich wiederkam, dachte ich, erstmal musste ich dann noch eine Treppe hoch. Das war sowieso schlechthin das Schwierigste. Aber als ich dann aus der Dusche kam, dachte ich, boah, geil, das war jetzt aber irgendwie cool. Das machst du morgen nochmal. Ja, und so ist es dann geblieben bis heute. Dass nur ein bisschen mehr Kilometer geworden sind.
Ja, da kommen wir gleich drauf, auf deine 1000 Kilometer oder eure 1000 Kilometer durch die Wüste. Du hast dann dich quasi in den Laufsport reingefunden, hast dich da viel mit beschäftigt, viel gelesen und bist dann irgendwann Raphael Fuchsgruber begegnet, dem, ich würde sagen, immer noch bekanntesten Ultraläufer Deutschlands. Genau. Wie ist das passiert? Also das ist ja dann eigentlich auch kein Zufall, weil du warst ja in der Szene schon drin.
Ja, ich habe gedacht, ich wäre in der Szene drin. Ach, was heißt auch in der Szene drin sein? Also ich bin ganz viel gelaufen und ich fand das ganz toll, mich zu entwickeln und die ersten 5 Kilometer zu schaffen, dann die ersten 10. Und für mich war es halt auch wichtig, nicht nur zu laufen, sondern halt auch nebenher meine Trainerscheine zu machen, um halt noch mehr über meinen Körper zu erfahren. Was kann ich jetzt denn noch verbessern? Sei es das Thema Ernährung oder überhaupt Stabi-Training oder Yoga oder alles, was es so gibt. Das habe ich wirklich aufgesogen wie ein Schwamm, hat meine ganzen Urlaubstage dafür verbraucht, um Kurse zu besuchen und um zu laufen und um an Wettkämpfen teilzunehmen. Und ich habe bei meinem ersten Ultralauf Raphael kennengelernt. Genau, und das ist ein Lauf rund um Köln, 75 Kilometer.
Und den bist du mitgelaufen?
Ja, genau, in der Nacht. Ja, das war mein erster Ultra. Also ich war vorher einen Marathon gelaufen und habe mir dann überlegt, na gut, wenn du 42 Kilometer laufen kannst, kannst du auch 75 laufen. So viel mehr ist das ja nicht.
Also an Selbstbewusstsein mangelt es dir nicht.
Ja, es ist einfach so ein bisschen Wahnsinn, ne? Also so bin ich halt, ne? Ich renne dann halt los und wird schon irgendwie gut gehen.
Ja, ist super.
Ja, ich wurde dann, also ich habe es geschafft, ne, das muss ich dazu sagen, aber ich war die allerletzte. Ich bin noch nach den Walkern reingekommen und ich bin auch gar nicht mehr wirklich gezählt worden, weil die Cut-off-Zeit war 12 Stunden und ich habe 12:30 gebraucht und kam wie ein gebrochener Mensch ins Ziel. Ich war vollkommen im Arsch. Genau, aber ich habe es irgendwie durchgezogen und das Coolste war, dass dann der Veranstalter, da stand mich in den Arm nahm und sagte, herzlich willkommen in der Ultra-Familie.
Oh. Bei Meilen und Zeilen geht es ganz häufig ums Träume erfüllen. Yachtredakteur Johannes Erdmann hat so einen Traum erfüllt und segelte 3 Jahre in einem der schönsten Reviere der Welt, in den Bahamas. Aber so traumhaft war das für ihn und seine Frau gar nicht, sondern, wie er schreibt, der härteste Knochenjob unter Palmen. Die beiden haben ihren Katamaran für Chartergäste angeboten und erlebten mit diesen die skurrilsten, liebenswertesten und witzigsten Stories. Erzähl doch mal, wie es zu dem Titel kam. Der ist ja relativ skurril, ne? Also nehmt mal die Segel aus der Sonne, ist ja irgendwie komisch.
Ja, die Gäste hatten natürlich alle möglichen Spezialwünsche und manche Leute waren wirklich anstrengend. Wir haben uns dann auch die Freiheiten genommen, 2 Leute mal abzulehnen, weil die ganz bestimmte Wünsche hatten. Die wollten in unsere Kabine, wir sollten ausziehen, weil wir das breitere Bett hatten als da vorne. Und dann wollten sie auch immer mehr Verantwortung haben und auch mal was zu sagen haben irgendwie. Und dann dachte ich, dann sollen sie sich ein eigenes Boot chartern. Also es kann ja nicht sein, dass ich die Leute hier das Boot fahren lasse. Und dann fahren die auf den Felsen und dann bin ich schuld nachher. Und solche Sachen. Naja, und manche Leute hatten halt ganz spezielle Wünsche. Und der eine wollte mal, lag auf dem Vorschiff im Schatten. Und das Segel war halt immer so im Weg vor der Sonne. Und dann hat er gefragt, ob wir nicht mal das Segel aus der Sonne nehmen können. Sagte ich, klar, können wir machen, aber dann fahren wir in die andere Richtung. Da wollen wir nicht hin.
Ja. Und wusste diese Person das nicht? Tatsächlich nicht? Also war das echt ernst gemeint? Nee.
Ja, also wir hatten natürlich eine ganze Menge Leute, vor allem in der zweiten und dritten Saison, die noch nie auf dem Boot waren. Die sind übers Internet, über Umwege zu uns gekommen. Die einen haben mal irgendwie Bacardi-Feeling im Radio gehört und dachten so, ach, Segeln in der Karibik wäre doch mal was. Haben dann bei Google Segeln in der Karibik eingegeben und zack, waren sie auf unserer Website und haben dann am Tag drauf gebucht und kamen dann zu uns an Bord. Und das war natürlich immer ganz spannend. Die waren uns fast nur manchmal noch die lieberen Gäste, weil die richtigen Segler, die standen dann bei der Abfahrt direkt mit Seglerhandschuhen an und wollten kurbeln und Meilen reißen und irgendwie konnten auch nicht ruhig sitzen. Die wollten immer Segel nachtrimmen und so die ganze Zeit. Und die Nicht-Segler, die waren richtig wissbegierig. Für die war das eine ganz neue Welt und das hat richtig Spaß gemacht.
Ich habe dich bisher so erlebt, auch im letzten Podcast, dass du so ein extrem entspannter, ruhiger Typ bist. Auch im Buch schreibst du, dass du eigentlich, also es ist nie durchzulesen, dass du auch mal irgendwie irgendwann sagst, so Leute, jetzt reicht's.
Nee, das war immer schwierig, auch gerade die Leute zu konfrontieren. Das war abends oft schwierig bei irgendwelchen politischen Diskussionen, die wir anfingen. Waren manchmal so ein paar merkwürdige Leute an Bord. Und da konnte man auch nicht wirklich seine Meinung sagen, weil man dann irgendwie das Ganze eskalieren lässt da. Und auch halt so bei solchen Segelmanövern und so weiter, da musste immer die Ruhe bewahren und ausgleichend sein und so. Das haben wir echt eine Menge auch für den späteren Büroalltag gelernt an Bord. Ja. Vor allem halt in diesem Fall halt, weil wir mit den Leuten dann noch 10 Tage an Bord waren. Ne? Wenn wir irgendwie jetzt sagen, nee, das ist ja vollkommener Schwachsinn, was du da machst und so weiter, reiß dich mal zusammen und so weiter, dann ist da gleich so ein Problem im Raum. Und deshalb verkauft man sich auch so ein bisschen. Ne? Man sagt dann, ja, kann man ja auch so sehen oder so und versucht dann ausgleichend zu sein. Ja, schwierige Zeiten manchmal.
Ja, glaube ich. Und was ich eben auch durchlese in deinem Buch, ist die Menschenkenntnis, die man macht dabei, aber die halt auch immer, immer besser wird. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass es irgendwann so ist, dass bei dir oder bei euch Menschen an Bord kommen und du gleich weißt, ach du Scheiße, der wird schwierig. Ist das so? Mhm.
Ja, das war häufig so. Aber wir waren überrascht, man steckt ja Menschen schnell in Schubladen und es sind auch so viele Verhaltensweisen, die kann man in Schubladen stecken, aber dann waren die doch wieder ganz anders irgendwie. Beispielsweise morgens, Familien waren häufig an Bord, sobald wir morgens angefangen haben, den Tisch zu decken und da stand der erste Teller auf dem Tisch, fing die einen an zu löffeln und da die anderen dazu und wer nicht sofort so viel isst, wie es geht, der kriegt nichts mehr, so nach dem Motto. Und ich kam dann dazu, oh, haben wir schon angefangen, habe mich damit hingesetzt und am selben Abend mache ich mir ein Bier auf und die gleichen Leute sind total zickig irgendwie, weil ich einfach ein Bier trinke, ohne vorher mit denen angestoßen zu haben. Das ist also ganz merkwürdig, ne? Man kann es nicht vorhersehen, was die Leute für spezielle Ausrichtungen haben. Ja, das war wirklich schwierig, aber auch spannend.
Ja, glaube ich. Eines der besten Bücher, auf jeden Fall das Buch mit dem besten Titel, darf hier nicht fehlen. Fish and Chips von Christian Ehrgang. Der Kerl ist alleine um England gesegelt, unter anderem die Themse hoch bis zur Tower Bridge in London.
Du bist dann also natürlich mit der Tide die Themse hochgefahren, hast dann an der Tower Bridge festgemacht und London ist eine meiner Lieblingsstädte weltweit. Da kommt wenig mit, finde ich. Und dann da mit dem Schiff anzukommen, beschreib es mir, es muss unfassbar sein.
Ja, da fehlen mir immer noch die Worte.
Zum Glück kann man das im Buch nachlesen.
Ja, es ist unfassbar. Also man fährt von Holland los, kalkuliert natürlich irgendwie die Fahrzeit und die Strecke ein, versucht dann so in der Themsemündung anzukommen, dass man Niedrigwasser hat und dass die auflaufende Flut einen dann die Themse raufspült. Das klappt mehr oder weniger gut. Irgendwann hat man immer ein bisschen Strom gegen an, aber es hat ganz gut geklappt bei uns. Und dann schaffst du es innerhalb von 6 Stunden, also einer Tide, diese ganze Themse raufzufahren und das ist erst sehr breit und dann hast du links und rechts die Marschlandwiesen und so, du siehst vom Wasser aus nicht so viel davon, dann wird es immer industrieller und dann macht die Themse natürlich Bögen, also die fließt ja nicht geradeaus, sondern macht die ein oder andere Kurve, richtig dolle Kurve und plötzlich hast du die Skyline von London, also von Canary Wharf, wollte ich sagen, hast du da vor dir und die Hochhäuser und dann kommt noch ein Bogen und dann steht da die Tower Bridge und das ist sagenhaft. Und dann kam auch noch die Sonne raus, also es war sagenhaft toll.
Ja, glaube ich. Du bist mit einem Boot unterwegs, der Oblomov, nicht die Oblomov. Das ist ein 9 Meter Langkieler und ich hatte dich im ersten Gespräch so gefragt, ist der dir nicht zu klein? Dann hast du gesagt, nee, also 9 Meter ist eigentlich genau richtig. Erklär mir mal, warum.
Wo soll ich anfangen? Also bei den Segeleigenschaften kann ich anfangen. Das ist ein Langkieler, ich bin alter Folgebootsegler, im Grunde so aussieht wie ein Folgeboot, nur eben ein bisschen größer. Der hat das außen angehängte Ruder, hat eine Kursstabilität, die einfach toll ist. Also bei bestimmten oder beim richtigen Wind ein bisschen vorlicher als halb und einem moderaten Wellenbild fährt das Boot, auch wenn du die Segel richtig anstellst, von alleine. Du kannst die Pinne loslassen und dann läuft er seinen Kurs. Und unter Deck ist der Platz im 9-Meter-Schiff, finde ich, völlig ausreichend. Für 2 Leute auf jeden Fall. Und man kann das Boot eben gut, oder ich kann das Boot sehr gut alleine segeln auch, wenn ich will. Und das tue ich gerne und oft. Und insofern brauche ich kein größeres Boot als das.
Also wenn man an England denkt und irische See, weiß man, da kann es kacheln wie verrückt. Und ich weiß auch, dass du natürlich Apps hast und benutzt. Und trotzdem gibt es immer die Gefahr, dass man in einen Sturm kommt. Und dann auf einem 9-Meter-Boot, da würde ich sagen, boah, das kann echt brenzlig werden, oder nicht?
Naja gut, das liegt jetzt auch daran, dass du und ich, wir beide heute in den Yachthäfen uns umgucken und dann sehen wir Boote, da ist 50 Fuß schon eine normale Größe. Also vor 20, 30 Jahren waren 9-Meter-Boote eine ganz normale Größe und Leute sind mit solchen und noch kleineren Booten über den Atlantik und um die ganze Welt gefahren und haben Stürme erlebt und all überlebt. Also das ist nicht unbedingt eine Frage der Bootsgröße, sondern eher vielleicht auch eine Frage der guten Vorbereitung, dass man natürlich den Wetterbericht checkt und das Boot zu beherrschen, nicht? Und ich glaube auch, das spielt eine Rolle, ein 9-Meter-Boot zu beherrschen. Das traue ich mir eher zu als ein 15-Meter-Schiff. Ich habe natürlich darauf geachtet, dass ich nicht irgendwie in ganz fieses Wetter reinkomme. Und das ist mir eigentlich auch überwiegend gut gelungen, weil ich eben ein bisschen darauf achte, dass ich die Verhältnisse vorausschauend im Blick habe. Abgesehen davon, und darüber war ich auch informiert, ist diese irische See im Sommer durchaus ein Leichtwindgebiet. Also ich rate jedem, der dahin fährt, schönen Blister und leichte Vorsegel mitzunehmen, wenn er nicht dauernd Motor fahren will. Also wir hatten das schon oft, dass wir einfach nur unter Blister oder unter Blister und groß gefahren sind, weil das Wetter einfach so war, dass Winde von 2 bis 3 bevor wehten und oder 4 vielleicht höchstens, die, wo man dann schön vorwärts kam.
Du hast mir erzählt, dass du ganz lange davon geträumt hast, diese Tour mal zu machen. Warum hat es so lange gedauert?
Naja, der Respekt vor dem Tienenrevier ist natürlich schon, spielt eine Rolle. Dann kommen immer wieder wohlmeinende Leute und sagen, willst du dir das wirklich antun? Schottland, Regen, Nebel, Sturm, das muss doch nicht sein. Fahr doch lieber ins Mittelmeer oder bleib in der Ostsee. Ja, dann musste ich das Boot auch haben, das richtige Boot. Das hat eine Weile gedauert und ich habe ein bisschen geübt. Ich bin ja 2-mal um die ganze Ostsee gefahren, alleine mit kleineren Booten. Irgendwann war der Plan oder war die Zeit reif, diesen Plan, den ich tatsächlich viele Jahre schon hatte oder diese Idee war das ja nur, in einen Plan umzusetzen und diesen Plan dann auch in die Wirklichkeit.
Wie hast du das mit deiner Familie hingekriegt? Weißt du hast ja eine Frau, habe ich ja gerade kennengelernt. Ist ja nicht so einfach oder war das bei dir so, die hat gesagt, nee, mach, hast du dir verdient?
Ja, die lässt mich fahren, die kennt meine Träume. Die hat mich schon vor 10, 12 Jahren, als ich das erste Mal 3,5 Monate unterwegs war, fahren lassen. Dann das zweite Mal auch wieder und jetzt auch wieder. Und damals hat jemand sie gefragt, wie machst denn du das oder wie findest du das? Ist es denn echt okay, wenn du dann 3 Monate hier alleine zu Hause bist und so? Oder findest du das doof oder warum oder so? Und dann hat sie gesagt, na, was sie gut findet an der Sache ist, dass ich jemand bin, der nicht nur darüber redet, wie viele andere auch, was er mal machen möchte oder wozu er Lust hätte, sondern der es dann auch tut.
Zum Schluss unserer Jubiläumsfolge darf der größte deutsche Segler zumindest im Moment auf jeden Fall nicht fehlen. Boris Herrmann. Und zwar nicht er selbst, sondern einer, der ihn seit Jahren journalistisch begleitet. Yacht-Herausgeber Jochen Rieker war bei der längsten Etappe in der Historie des Ocean Race dabei. Die Königsetappe 12.750 Seemeilen. 34 Tage, 17 Stunden und 10 Minuten nach dem Start in Kapstadt lief das Team Malizia rund um Boris Herrmann als Sieger in den Hafen von Itajaí in Brasilien ein. Historisches für den deutschen Segelsport. Wie geht's ihm? Ich meine, wir können uns, glaube ich, von außen nicht vorstellen, was auf so einer Reise abgeht.
Ja, das glaube ich, das wird selbst ich sagen. Und ich bin jetzt bei allen Zwischenetappen mit Ausnahme von den Kapverden da gewesen, habe die Crews sozusagen in Empfang genommen. Und da kriegt man mehr mit als durch die Medien. Und es ist auch für mich trotzdem schwer, das wirklich in aller Gänze zu ermessen, als ich vor 2 Stunden im Hafen war und die Crew von 11th Hour Racing um Charlie Enright quasi begrüßt habe. Da dachte ich auch, das ist so ausgelassen, so fröhlich, das wirkt dann so einfach, aber man vergisst das eigentlich, dass die wirklich einige Male relativ nah an einem Abgrund standen.
Was meinst du mit Abgrund? Also, dass es tatsächlich so gefährlich war, dass sie Angst um ihr Leben haben mussten oder dass es einfach psychisch eine so krasse Belastung ist, dieses Rennen, dass das der Abgrund ist?
Ich glaube, die psychische Belastung mehr als die schiere Angst, aber auch so ein Haudegen, so ein junger, wilder Haudegen wie Will Harris, der mit Boris Herrmann als Co-Skipper segelt, sagte mir, dass er einmal, als er kurz vor Kap Horn in einem Sturm an Deck war, weil er eigentlich dieses Gefühl nochmal erleben wollte, wie das ist, so 5, 6 Meter hohe Wellen runter zu surfen mit 30 Knoten. Er sagte, er ist von einem Brecher getroffen worden und dann hat er gedacht, jetzt guckst du aber mal, dass du wieder unter Deck kommst. Und er sagte, da hat er schon tatsächlich, also nicht mehr nur Respekt, sondern hat er auf einen Schlag Angst gekriegt, wie machtvoll die See ist.
Das Ganze fing ja für Boris Herrmann relativ katastrophal an mit diesem nicht Mastbruch, aber Mastanbruch. Und dann haben die auf hoher See in diesen Mast dann laminiert und repariert. Ist doch alles ein Wahnsinn, oder?
Ja, aber eigentlich, finde ich, lebt der Hochseesport von solchen Geschichten, von diesen Apollo 13-Momenten. Also ich liebe das, muss ich wirklich sagen. Weil das bringt einen so in die Frage, wie geht das eigentlich und schafft man das eigentlich? Und was passiert da auch mit der Crew, wenn sie sich quasi kurz vom Ende der Etappe wähnt, nur 2,5 Tage, nachdem sie begonnen hatte. Und wie sie das geschafft haben, wie sie auch mit Hilfe der Instruktionen von dem Technikteam, das schon auf der Rückreise und in verschiedenen, auf verschiedenen Kontinenten war, die Segler, die haben dann einfach die Kommunikation wechselt. Also alles läuft sowieso über WhatsApp, weil die Boote über Satellitenfunk praktisch permanent im Netz sind, so wie wir auch, wenn wir WLAN haben. Und es gibt verschiedene WhatsApp-Gruppen im Team Alicia, in allen Teams. Und wenn es wirklich ernst wird und wenn man die Segler nicht zusätzlich verunsichern will über das hinaus, was sie ja selber vor Ort erleben und sehen, dann schalten die Techniker sich quasi auf einen eigenen Kanal und diskutieren dann ganz offen, wie die Chancen stehen. Und sie behelligen die Segelcrew erst wieder mit Informationen, wenn sie wissen, was geht oder was man versuchen kann. Und so war es auch in diesem Fall. Also die Segler wurden für etliche Stunden ausgeblendet und dann hat man ihnen ein PDF mit 11 Seiten Umfang geschickt, wirklich Punkt für Punkt mit grafischen Zeichnungen, was die Orientierung der Kohlefasergelege betrifft. Es war so quasi ein Waschzettel, wie du so einen Mast in 28 Meter Höhe wieder zusammenkleisterst.
Mein Gott. Also schon an Land einen Mast zu reparieren, ist eigentlich Wahnsinn, schaffst du gar nicht. Und das dann in der Höhe, bei Welle, man muss sich ja den Ausschlag auf 28 Metern Höhe vorstellen, also wenn du nach links und rechts pendelst da oben.
Das sind 5-6 Meter, die das Boot relativ stark, also der Mast relativ stark hin und her schwankt. Und das war auch tatsächlich die größte Kunst sowohl für Rosalind Kuiper, die ja am Anfang den Schaden inspiziert hat am Vortag, und dann für Will Harris, der den ganzen Folgetag eigentlich mit ein paar Unterbrechungen. Ich glaube, dreimal war er an Deck. Einmal hat er zwischendurch 20 Minuten schlafen können, während die anderen dann die nächsten Arbeitsschritte vorbereitet haben. Und beide sagten, dass die einzige Möglichkeit, sich da irgendwie in Position zu halten, ist, wie so ein Reiter die Oberschenkel zu verkrampfen und sich um diesen Mast zu schlingen und zu hoffen, dass man nicht den Kontakt verliert. Denn zumindest Will Harris brauchte für das Laminieren zwei Hände. Du bist also da oben, du hängst an einem Fall, also nach unten kannst du nicht, aber du kannst natürlich seitlich weg, und es blieb dann nur, sich mit den Beinen wie auf einem bockenden Bronco festzuklammern und die Arbeit zu machen.
Unfassbar, was Meilen und Zeilen für Geschichten gesendet hat. Zum Schluss nochmal Danke an alle, die am Mikro waren. Und vor allem Dank an Janine Vetter und Nadine Stratmann, die harte Arbeit im Hintergrund für Meilen und Zeilen leisten. Die schreiben nämlich die Texte, laden alles hoch, pflegen die Seiten und so weiter. Die beiden machen die harte Arbeit, während ich eigentlich immer nur Spaß habe und die beste Community der Welt am Mikro sitzen habe. Und tausend Dank an euch da draußen fürs treue Zuhören.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle zwei Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.